Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Boss Yourself, selbstbestimmt Freelancen. Ich bin Lynn und das hier ist mein Podcast für Freelancer und alle, die es vielleicht noch einmal werden wollen. In der heutigen Folge geht es um die perfekte Website und ich sag's euch Leute, das ist gar nicht mal so einfach und ich wette, dass einige von euch das Thema Website auf Vordermann bringen ordentlich vor sich herschieben. Vielleicht bin ich auch eine davon. Deshalb habe ich mir heute einen Gast dazu geholt, nämlich eine Lady, die ziemlich viel Ahnung davon hat, wie die perfekte Website auszusehen hat, was drauf muss, was man beachten muss und wie man sich den nötigen Motivationsstoß gibt, um das dann auch umzusetzen. Ihr Name ist Anja Grigoleit. Herzlich willkommen, Anja.
Hi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier zu sein.
Ja, also im Gegensatz zu euch können Anja und ich uns nämlich gerade sehen in unserer Webcam und haben gerade mal darüber gesprochen, wie das denn eigentlich so ist im Moment, wenn man Podcasts aufzeichnet, ob man das mit Webcam machen sollte oder nicht. Und wir haben jetzt beide beschlossen, dass wir es irgendwie persönlicher und schöner finden, wenn wir uns hier wenigstens gegenseitig sehen. Also wir lachen breit. Ja. Anja, pitch dich doch erstmal selbst. Wer bist du und was ist dein Business?
Gerne. Ja, ich bin Anja. Ich bin, jetzt muss ich mal aufpassen, letztens habe ich es tatsächlich mal falsch gesagt. Ich bin 37 Jahre alt. Ich hatte nämlich eigentlich schon vor 3 Monaten Geburtstag, aber naja, es ist noch nicht ganz eingesunken. Wahrscheinlich auch, weil ja die große Geburtstagsfeier dieses Jahr so ein bisschen ausgefallen ist. Also wie gesagt, ich bin 37 Jahre alt. Ich wohne in Potsdam. Ich habe witzigerweise mal Diplompsychologie studiert. Also ich bin Diplompsychologin und habe dann mit dem ersten Job, den ich gemacht habe, bin ich aber direkt quasi in einem bisschen anderen Bereich gelandet. Also ich habe mal auch Praktika im IT-Bereich gemacht während des Studiums, weil bei mir, also damals, ich glaube, das ist auch ganz spannend, haben alle gesagt, während des Studiums mach ganz viele verschiedene Praktika in unterschiedlichen Bereichen, habe ich gemacht, check. Und dann kam ich aus dem Studium 2008, 2009 und alle, wirklich alle, bei denen ich mich beworben habe, waren so der Meinung, ja, aber da ist jetzt gar keine rote Linie zu erkennen. Was haben Sie denn da gemacht? Und ich war so, Moment, es haben alle gesagt, ich soll unterschiedliche Sachen machen. Und das war im Endeffekt, war es aber trotzdem gut, weil ich habe dadurch sehr viele Leute kennengelernt. Ich habe sehr viel getestet, was mir Spaß macht und was mir mega Spaß gemacht hat, ist alles, was so mit Technik zu tun hat und aber auch Menschen. Also wo ich rausfinde, welche technischen Tools gibt es, welche Software gibt es und wie benutzen die dann eigentlich Menschen und wie macht denen das wirklich Spaß und wie kann man was gestalten, damit es Leuten wirklich Spaß macht. Und damit bin ich quasi im IT-Bereich eingelaufen sozusagen, erstmal so im IT-Projektmanagement und bin dann in das Produktmanagement gegangen, was dann teilweise natürlich schon sehr technisch ist, aber ich sage immer, wenn man ein bisschen schlau ist, man kann sich in alles einarbeiten. Und dann habe ich noch einen Master in Management gemacht während meines ersten Jobs, so nebenbei, was man alles so gemacht hat. Nebenbei. Das war sehr spannend und habe so einen nebenberuflichen Master gemacht, aber Vollzeit gearbeitet und bin dann aber recht schnell in der Startup-Szene in Berlin gelandet und habe so wirklich von der Pike auf alles gelernt. Im Startup macht man ja wirklich alles, das fand ich auch richtig cool. Bin dann über den Mittelstand bis zum Großkonzern gegangen, habe zwischendurch auch mal, war ich eine mehrere Jahre Abteilungsleiterin bei Immobilien Scout, was richtig cool war, auch eine richtig coole Truppe da und dann jetzt lange Zeit bei eBay und habe dann irgendwann so gemerkt, nach über 12 Jahren in dem Bereich, ich lerne nicht mehr so viel Neues. Das geht natürlich gar nicht. Ja. Und dann habe ich mich entschieden, ja, ich möchte einfach nochmal operativer arbeiten, also wieder mehr selbst machen. Auch mein ganzes Wissen, was ich so aufgebaut habe über die Jahrzehnte, kann man ja fast sagen, also über eine wirklich lange Zeit, dass ich das wirklich Leuten beibringe und auch meine Freude mit der Technik teile, weil da habe ich über 12 Jahre im Bereich gearbeitet, wo ich ganz oft die einzige Frau in jedem Meeting war. Und das möchte ich natürlich auch gern ändern. Also ich möchte auch gern, dass Frauen auch mehr Lust haben, auch Sachen mit Technik zu machen. Und ja, das ist so quasi mein Business. Und jetzt bin ich gerade, es ist gerade so eine ganz spannende Zeit angebrochen. Ich bin jetzt über ein Jahr selbstständig mit meiner eigenen Firma, also der Anja Grigoleit Beratung. Habe auch eine Community Managerin, ja, die für mich arbeitet und habe jetzt aber nebenbei, wenn man schon mal dabei ist, noch ein anderes Unternehmen gegründet, weil mir ja immer wichtig ist, das, was ich jeden Tag sage, es geht immer ums Umsetzen. Und wenn ich eine Idee habe, die ist nur so gut wie die Umsetzung. Und ich möchte einfach auch nebenbei zeigen, dass man, wenn man Ideen umsetzt, mit dem ganzen Wissen, so schwer ist es auch nicht. Also das klingt jetzt blöd, ne? Aber es ist wirklich nicht so schwer, wenn man es einmal gemacht hat. Und Das möchte ich einfach zeigen. Deswegen habe ich jetzt noch eine UG gegründet mit zwei anderen Personen. Und ich habe ein Projekt, das ist so ein Herzensprojekt, was ich gerade unterstütze, so ein medizinisches Projekt, weil bevor ich Diplompsychologin geworden bin, wollte ich eigentlich mal Ärztin werden.
Oh, wow.
Also bei Kinderärztin, ne? Also als Jugendlicher und Kind. Und habe ja auch dann lange überlegt, ob ich Kinderpsychologin werde im Studium noch, und habe das dann aber für mich irgendwann ausgeschlossen. Aber jetzt habe ich tatsächlich noch ein Projekt, was ich unterstütze, wo ich sage, so, selbst mit dem IT-Zeug kann man die Medizin in Deutschland unterstützen, und da muss ich gar nicht selber Ärztin sein. Und das fühlt sich mega gut an. Und jetzt sind es quasi so drei Sachen, die ich gerade parallel mache, aber es macht mega viel Spaß.
Das klingt ja spannend. Wow. Okay, also ich quetsche dich heute über das Technik-Business aus, aber wahrscheinlich folgt danach noch einiges anderes an Fragen. Wie sieht denn jetzt so ein klassischer Arbeitstag von dir aus im Moment, also in deinem Anja Grigoleit Beratungs-Business?
Ja, ich bin in der glücklichen Lage, dass ich mir quasi schon eigentlich, bevor ich Vollzeit selbstständig war, habe ich ein Büro gefunden. Das ist mir so zugeflogen. Ich habe immer davon geträumt, in so einer kleinen Remise ein Büro zu haben. Und das habe ich tatsächlich gefunden. Das ist fast bei mir zu Hause, also es ist nicht sehr weit weg. Das heißt, morgens gehe ich ins Büro. Das finde ich auch richtig gut so für den Alltag. Man schnappt seine 7 Sachen und wandert ins Büro rüber. Und ich kann aber auch mittags nach Hause gehen, kochen und Mittagsschlaf machen. Ein wichtiger Punkt auf meiner Liste, warum ich auch selbstständig werden wollte. Ich wollte Mittagsschlaf machen.
Geiler
ja. Grund. Ja, und konnte man tatsächlich. Ich habe ja über 60 bis 100 Leute ganz oft um mich rum gehabt in so Großraumbüros über 12 Jahre. Und jetzt habe ich meine Ruhe und kann mittags nach Hause gehen. Also ich liebe es. Also ich gehe ins Büro und dann, ich stehe gern sehr früh auf. Das heißt, ich sitze meistens schon um 7:30, 8 im Büro. Das ist richtig schön, weil da sind die Kunden noch nicht wach und dann kann ich ganz viele wichtige Sachen abarbeiten. Und meine Konzentration ist tatsächlich morgens auch immer am besten. Also die ganzen schwierigen Aufgaben mache ich gleich morgens.
Ja.
Und dann habe ich ganz oft Kundentermine, Erstgespräche für neue Kunden, Abnahmegespräche für Sachen, die ich für Kunden fertig gemacht habe. Ne, ich baue ja aktuell Webseiten, unterstütze aber auch bei Newsletteraufbau oder wenn man sagt, man möchte ein Freebie in seine Website einbinden, Reviews einbinden. Ich habe gerade ganz viele Leute, die Online-Kurse gestalten wollen, die sich aber unsicher sind, welche Systeme benutzen wir da, oder die einfach sagen, ich will sowas total Neues, ich will eine richtige Community, wo die Leute sich austauschen und ich trotzdem Online-Kursinhalte reinbringen kann. Es gibt aber keine Plattform, Hilfe. Und dann sage ich, da fällt mir bestimmt was ein, weil ich mich ja über Jahre jetzt durch diese ganzen Systeme durchgearbeitet habe. Das heißt, ich weiß genau, wenn jemand sagt, ich hätte gern das, das und das, dann weiß ich genau, welches System das Richtige für die Person ist. Und selbst wenn ich mir nicht ganz sicher bin, ob es das alles kann, dann gucke ich halt einfach nochmal nach und recherchiere das, welches System kann wirklich alles, was die Person sucht. Und ich bin dann natürlich viel schneller, weil ich habe das eben jahrelang gemacht und ich weiß genau, worauf kommt es an? Ich kann mich da überall einmal einloggen in die Demo-Version und dann kann ich dir die Antworten wirklich schnell holen. Ne? Das freut meine Kunden immer, weil die Kunden immer sagen, ja, wenn ich mich da jetzt einlogge, ich sehe das gar nicht, ob das kann. Aber ich kann das eben sagen.
Ja, das Problem kann ich gut verstehen. Als ich mal überlegt habe, ein Boss Yourself Newsletter zu machen, war ich nämlich an dem Punkt und habe dann aber gemerkt, dass es echt viel Arbeit ist für jemanden, der das noch nie gemacht hat. Und ja, daran bin ich dann auch sehr schnell gescheitert. Schande auf mein Haupt. Aber klar, wenn das dann nur eines von den vielen Projekten ist und man sich dann noch selbst vielleicht in seinem Feierabend noch damit auseinandersetzen muss, nach allen anderen Projekten, die halt vorangehen, dann hatte man gerne jemanden wie dich, der da schnell Antworten kennt, ja. Richtig cool. Wie sehen denn deine Kunden altersmäßig und jobmäßig so aus? Bist du da völlig breit aufgestellt oder hast du eine bestimmte Zielgruppe?
Ja, also meine Traumkunden sind tatsächlich Frauen, die ihr eigenes Business gegründet haben. Das heißt, das ist in der Regel wirklich so zwischen 25 bis, meine älteste Kundin, glaube ich, ist 58. Also zwischen 25 und 60 habe ich alles dabei. Richtig coole Powerfrauen, die auch eigene Ideen hatten. Manche sind auch schon länger selbstständig und hatten auch ganz oft Offline-Businesses und haben jetzt gesagt, so, ich verdiene da aktuell kein Geld. Ich brauche irgendwas Neues, womit ich jetzt Geld verdiene.
Ja.
Und manchmal haben die schon Ideen, manchmal generieren wir auch Ideen für die. Und Das sind so meine Traumkunden. Da habe ich auch tatsächlich fast alle meiner Kunden sind so. Ich habe ab und zu mal noch, dann ist ganz süß, dann rufen mich Männer an und sagen, ja Anja, ich habe das gelesen bei LinkedIn, was du da machst. Nimmst du auch Männer? Das ist so süß. Und dann sage ich mir, ja, also ich schließe jetzt keinen aus, wer bin ich denn? Ne? Und das ist ganz toll, weil die das dann mega zu schätzen wissen, dass auch ich denen helfen kann. Und ich freue mich natürlich auch, wenn ich denen helfen kann. Ne? Aber ich merke, bei Frauen, da geht halt mein Herz auf, weil dafür stehe ich halt morgens auf, dass ich sage, du musst ja als Frau nicht alles kennen. Du musst auch Technik nicht so dolle lieben, weil du hast wahrscheinlich dein Thema, was du mega doll liebst, was du total gut findest, wo du auch gern deine Zeit für verbringst. Und bei mir ist das eben das Thema Technik und deswegen, das ergänzt sich dann so gut. Ne? Also ich bringen denen das dann schon die wichtigsten Sachen auch hinterher bei. Aber ich weiß trotzdem ja auch aus jetzt über einem Jahr Selbstständigkeit, wie oft hätte ich einfach bei bestimmten Themen früher sagen sollen, Datenschutz, keine Ahnung, ich hasse Datenschutz, es ist langweilig, bis zum geht nicht mehr. Aber es gibt Leute, die machen das total gerne. Ja. Und dann schnappe ich mir die 2 Stunden, dann gucken die über meine Webseite, machen einen kurzen Text, was ich ändern soll und dann bin ich da fertig. Was habe ich gemacht letztes Jahr? Ich habe bestimmt eine Woche mir da alles durchgelesen und gemacht und getan und dann saß ich hinterher immer noch da und dachte, ich weiß überhaupt nicht, ob das jetzt richtig ist. Ich habe keine Ahnung. Ne? Ja.
Man ist ja auch ständig in irgendwelchen Grenzgebieten unterwegs. Also dann ist man schnell ja auch da, dass man denkt, ah ja, so ein Jurastudium könnte ich jetzt eigentlich auch gebrauchen oder wie ja, Technik halt oder... Bei manchen anderen ist es dann vielleicht die Textarbeit, dass man denkt, oh, meine Website-Texte kriege ich nicht selbst geschrieben, da bräuchte ich eigentlich jemanden. Ja, man kann ja nicht alles können.
Genau.
Sehr cool. Gibt es denn überhaupt noch Freiberufler oder Freiberuflerinnen ohne Website? Und wenn ja, was haben die für Gründe, überhaupt keinen Online-Auftritt zu haben?
Ja, tatsächlich. Also gut, ich könnte jetzt viel zu erzählen. Also das Spannende ist, es gibt tatsächlich noch Leute, die sind ganz oft auch hier, ich bin ja im Berliner Großraum unterwegs und im Berliner Großraum gibt es sehr viele Freelancer, die hangeln sich so von Firma zu Firma, weil die ja wegen Scheinselbstständigkeit oft nur ein halbes Jahr arbeiten dürfen und dann kennen die aber schon unter sich die ganzen Firmen und empfehlen sich dann immer alle gegenseitig weiter. Wenn man erstmal so ein Netzwerk hat, dann hat man das auch. Von daher gibt es da schon auch noch Leute. Und ich sage ja auch immer, der erste Schritt muss ja nicht die Webseite sein, sondern sollte im Bestfall ein LinkedIn-Profil sein, weil das ja auch bei Google gefunden wird. Ne? Mhm. Und auch wenn bei LinkedIn wird, also das LinkedIn-Profil wird bei Google gefunden, aber wenn man ein gutes LinkedIn-Profil hat, werden wirklich auch viele Jobs ja über LinkedIn besetzt. Das heißt, wenn jemanden sucht, findet er dich dann auch über LinkedIn. Und das kann im ersten Schritt definitiv schon ausreichen. Ich sage dann natürlich trotzdem, der zweite Schritt sollte schon immer eine Website sein. Wir wissen alle, eine kleine Webseite wenigstens zusammenzustellen, wo man auch ein paar Referenzen zeigen kann. Also gerade bei den Freelancer-Designern und so, die wissen das sicherlich. Alles, was man schon sehen kann, was die gemacht haben, ist natürlich schön. Und das kann man nicht alles auf ein LinkedIn-Profil packen. Das geht einfach nicht. Und man kann sich viel besser darstellen und auch viel mehr zeigen, wer man als Person ist, wenn man zum Beispiel eine eigene Website hat.
Ja, spannend. Meine letzte Folge, die ich veröffentlicht habe, geht auch um das Thema LinkedIn mit einer LinkedIn-Expertin. Und auch die Janine, die hat schon gesagt, es muss gar nicht immer sofort eine Website sein. Vielleicht reicht es auch erstmal, sich ein ordentliches LinkedIn-Profil aufzubauen. Da schließt sich der Kreis. Also, falls du die Folge noch nicht gehört hast, dann in Folge dieser Folge in die Folge reinhören.
So, und jetzt ist Zeit für eine kleine Werbepause, nämlich für den Partner dieser Folge. Und das ist Koro. Koro ist ein Online-Versand für haltbare Lebensmittel und ihr wisst wahrscheinlich mittlerweile, dass ich riesiger Fan von Koro bin. Oh mein Gott, ich habe gerade wieder eine Lieferung bekommen und diese Ananasringe, getrocknete Ananasringe, für mich entdeckt, sind einfach so hammerlecker, dass ich direkt die halbe Packung aufgefressen habe. Und die sind nicht das einzige leckere Produkt aus dem Koro-Shop, sondern der ganze Shop steckt voller Köstlichkeiten. Die meisten davon haben ein 6-eckiges Bio-Siegel und sind in Großpackungen verpackt. Das heißt, beim Versand und bei der Herstellung wird dadurch Verpackungsmaterial gespart. Das finde ich super. Koro ist da auch sehr transparent in Sachen Nachhaltigkeit und ihr könnt das alles online nachlesen. Und wenn ihr da schon nachlest, dann könnt ihr euch direkt mal durch den Shop stöbern und euch diese ganzen leckeren Produkte angucken. Oh Gott. Ich kann übrigens auch das Pistazienmus und das Haselnussmus sehr empfehlen. Himmlisch, ich sag's euch. Mit meinem Code LYN spart ihr 5%. Und ich würde sagen, nach dieser Folge geht ihr mal direkt auf koro-drogerie.de. Den Link dazu habe ich euch in die Shownotes geschrieben und ich wünsche euch viel Spaß beim Koro-Shoppen und viel Spaß beim Weiterzuhören jetzt mit Anja.
Okay, fass doch mal zusammen. Was macht denn die Traum-Website aus? Du hast ja in deiner Instagram-Bio stehen, ich baue dir deine Traum-Website. Was gehört darauf und was muss man beachten?
Also für mich sind es immer zwei Sachen. Und zwar das eine ist so der ganz klassische Aufbau und der sollte möglichst immer gleich sein. Also der Bereich, den man als erstes sieht, wenn man eine Website aufmacht, und das kann man sich ja anlesen, wie groß ist eigentlich das Fenster, was die meisten sehen. In diesem Bereich sollte klar werden, also dass es, um was es quasi geht, also dass du eine Person bist, die, was weiß ich, wie bei mir, ne, die Webseiten baut oder was mit Technik macht, das sollte man auf den ersten Blick sehen, also worum geht es. Dann sollte es immer darum gehen, wer bin ich, also dass man die Beziehung zu der Person herstellt, die die Website gerade anguckt. Und dann sollte klar werden, was biete ich an. Ja, also so ein relativ klarer Aufbau. Worum geht es? Wer bin ich? Vielleicht noch, warum mache ich das, wenn es irgendwie passt zum Thema? Und was biete ich tatsächlich an? Und dieser was biete ich tatsächlich Anteil darf auch sehr klar und genau sein, weil die Leute, also 80% meiner Kunden, da sehe ich ja immer, was die Nutzer bei denen auf der Website machen. Keiner. Also nur 20% gehen überhaupt auf eine weitere Seite. Wenn die Leute das auf der ersten Seite nicht sehen, ob das, was sie vielleicht gerade suchen, hier von dieser Person angeboten wird, sind die weg. So.
Also Beispiel, ich designe Postkarten, da muss das auch direkt auf meiner Startseite stehen und nicht eben, ich mache Designs oder so.
Ja, also zumindest, man kann ja schreiben, ich mache Designs, aber dann gern so, was ist ein, also was kannst du besonders gut, ne? Wenn man das direkt dasteht, ist es immer am besten. Und der zweite, finde ich immer noch fast wichtigere Punkt, was ich immer merke bei meinen Kunden, diese Webseite, ganz oft hat man ja selber als schon eine Vorstellung, wie soll das aussehen, welche Stimmung soll die Webseite darstellen, welcher Stil. Und das ist eben das, was ich auch per Video-Vorbereitung schon immer hinkriege, dass ich so ein Gefühl für die Person bekomme und dann merke, wer ist diese Person? Und das irgendwie auch ein bisschen mit einer Webseite hinzukriegen, also dieses Gefühl mitzugeben, das ist für mich so der zweite wichtige Punkt, den so eine Webseite schaffen muss, dem, der die Webseite anguckt, zeigen, was ist denn das für eine Person? Ja, ich habe eins meiner Lieblingswebseitenprojekte, das sage ich wirklich immer wieder, da sind wir losgestartet und die Anforderung der Kundin war schwarz-weiß. Wir machen alles total clean, super viel Weißraum, die Bilder schwarz-weiß, ganz viel mit Schwarz und mit Weiß. Und ich habe so gedacht, boah, kann man schon machen. Sieht ja auch immer sehr futuristisch aus, avantgardistisch vielleicht auch ein bisschen. Also kann man machen. Und dann habe ich mir mal ihre Bilder angeguckt, die sie schon von der Fotografin hat machen lassen und habe sie ja auch immer besser kennengelernt und habe dann so gedacht, nee, also schwarz-weiß passt zu dieser Person einfach nicht. Also die strahlt es nicht aus, das ist die Person nicht und habe dann einfach in meiner künstlerischen Freiheit habe ich das mal ein bisschen anders angelegt und ihr quasi gezeigt, wie ich mir das vorstelle mit Farben, wo ich glaube, dass es viel besser zu ihr passt. Und dann hat sie das angeguckt und hat angefangen zu weinen, weil sie gesagt hat, krass, das ist, so bin ich. Also eigentlich, ich habe gesagt, ich will schwarz-weiß, was ich aber eigentlich meinte, war das.
Oh, wow. Okay, du hast eine Menge Erfahrung, was Menschen angeht. Da kommt das Psychologiestudium wieder zum Tragen. Und was Technik angeht, ja. Gibt es denn auch bestimmte so organisatorische Aspekte, die auf einer Website sein sollten oder sowas wie irgendein Pop-up-Ding, was auftaucht oder eben muss eine Website ein Newsletter haben oder brauche ich ein Menü oder soll ich alles auf einer Seite haben? Wie soll die so optimalerweise aufgebaut sein?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also das Wichtigste erstmal vorweg, was man natürlich immer haben muss, ist Datenschutz und Impressum. Es wird gerade diskutiert, ob man es auch auf eine Seite packt. Ich bin da noch klassisch unterwegs und packe es immer auf zwei Seiten. Die müssen auch nicht in dem Menü oben verlinkt sein. Es reicht, wenn die im Footer erwähnt werden, ne? Weil das macht sonst das Ganze oben sehr unruhig, wenn da so viele Punkte sind. Der Rest ist so ein bisschen Geschmack, ob man das auf eine Seite packt oder mehrere. Ich sage immer, klar, am Anfang kann man eine Seite machen, aber sehr schnell werden es eh automatisch mehrere Seiten. Denn was für mich aktuell mindestens auf einer Seite sein muss, ist ein Blog. Weil wir sind im Jahr 2021 und die Leute müssen einfach schaffen, dass regelmäßig neuer Content auf die Seite kommt, damit bei Google die Bewertung höher geht. Ne? Weil wir wissen, Google findet alles, was neu ist und wo was passiert, immer besser, als wo nichts passiert. Und realistisch gesehen, auch auf meiner Webseite, was passiert denn da groß? Ne? Ich habe das einmal angelegt, habe die wichtigsten Informationen draufgepackt, vielleicht kommt nochmal ein neues Angebot oder irgendein neuer Online-Kurs dazu, aber im Endeffekt ändert sich da nicht so oft. Deswegen findet Google mich natürlich pauschal erstmal langweilig. So, und das heißt, so ein Blog, man muss da keine riesenlangen Artikel machen. Wichtig ist, dass man regelmäßig da drauf was postet und immer wieder mal Inhalte draufstellt. Ich habe gesagt, dass ja gerade mein Lieblingssatz aktuell ist, man kann auch zum Beispiel in einem Word-Dokument Sachen einsprechen, die wandelt das Word-Dokument um in Text und dann hat man schon seinen kleinen Blogbeitrag. Ne? Ich mache das ja, ich weiß nicht, ob du das auch machst, dass ich, wenn ich Podcast plane, also mir so ein kleines Skript einspreche, das nehme ich danach, schreibe ich ein bisschen um und dann nehme ich es direkt als Blog-Eintrag. Weil das kostet mich 5 Minuten und zack, habe ich einen neuen Blog und der passt dann auch noch zu dem Podcast und dann kann ich im Blog sagen, wenn du es jetzt lieber anhören möchtest, dann kannst du hier die Folge anhören oder du liest es dir durch, weil ich habe auch Hörerinnen, die sagen immer, ah, ich lese es lieber schnell durch, weil ich bin viel schneller im Lesen als im Hören. Habe ich auch, ne? Dann nächster Punkt, Newsletter. Also ich zwinge natürlich keinen, aber ich sage schon, der absolute Vorteil ist halt immer noch, wenn man einen Newsletter hat, auch von Anfang an, weil man sich dann nach und nach die Leute aufbaut. Ne, ich habe in meinem Newsletter auch noch keine 1000 Leute drin. Ich habe aber auch sehr spät angefangen und würde niemandem raten, erst nach einem knappen Jahr den Newsletter anzufangen. Ist halt einfach, man kann ja nicht alles gleichzeitig machen, aber auf der Prio-Liste würde ich es sehr weit oben packen, weil ich merke, die Resonanz der Leute, die mein Newsletter lesen, ist riesig groß. Das heißt, die sind sehr viel wahrscheinlicher, dass die meine Produkte buchen, die interagieren mit mir, die stellen eher meine Frage auf Basis des Newsletters, als das teilweise meine 1000 Leute bei Instagram machen. Ne? Das ist echt ein großer Unterschied und wichtig noch, weil ganz viele fragen mich immer, soll ich das in so ein Pop-up machen, was aufgeht auf der Webseite? Da sage ich nein, weil wenn ihr euch mal auch anguckt, wer jetzt schon eine Webseite hat von deinen Hörern, ihr seht ja in der Regel immer in den Auswertungstools, wie viele Leute gehen mit einem Handy rauf und wie viele gehen mit einem Laptop drauf. Bei mir sind es aktuell 70% und das ist bei fast allen so, 60-70% gucken sich die Seite auf dem Handy an. Weil, was machen die? Die liegen auf der Couch, irgendwer erzählt irgendwas, man klickt drauf, da geht man jetzt nicht noch zu seinem Rechner. Das heißt aber auch...
Nee, vor allem, weil es ja bei vielen auch über Instagram verlinkt ist und man dann direkt darüber drauf landet.
Ganz, ganz genau. Und der Witz ist dann, Pop-ups, also diese Newsletter-Pop-ups funktionieren nicht auf dem Handy. Deswegen sage ich immer, Pop-ups bitte nicht, weil da kriegst du nur Probleme mit. Ne? Also stell es irgendwie schön auf deiner Website da, an einer guten Position oder verlinkst so, dass man es immer irgendwie sieht. Und kann man ja auch in einem Button verlinken, der wirklich sehr prominent ist, wo man nochmal einen kleinen Text zuschreibt, wo man sagt, das ist der super Inhalt in dem Newsletter. Und man sollte natürlich auch, das ist vielleicht schon ein bisschen weit gegriffen, aber noch einen Satz dazu, weil es so wichtig ist, für einen Newsletter sich wirklich mal ein paar Stunden noch Zeit nehmen, sich zu überlegen, welchen Mehrwert kann ich in dem Newsletter bieten. Da habe ich persönlich auch sehr viel Zeit drin versenkt sozusagen, mir zu überlegen, was interessiert denn überhaupt die Leute, in welchem Format bringe ich das denn? Und ne, ich habe ja noch dieses Thema Technik, wo eigentlich wahrscheinlich jeder sich schon denkt, was, wer will denn dazu Newsletter lesen? Alle hassen das Thema. Ne? Und wie bringe ich das irgendwie so rüber, dass es kurz und knackig ist und man immer das Gefühl hat, zum Beispiel bei mir, es ist so ein bisschen das Wichtigste, was man wissen muss, aber es ist jetzt nicht und wenn man merkt, ah, das Thema ist vielleicht für mich nicht so spannend, dann habe ich es trotzdem kurz gelesen und weiß, es ist nicht, ich muss da jetzt weiter nichts machen.
Vor allem, wenn es einfach verpackt ist, so dass es auch jeder versteht, das ist ja bei meinen Folgen so zum Thema Steuern und so ähnlich, dass eigentlich keiner Bock hat, das zu lesen, aber so, wenn man es ein Stück weit schön verpackt bekommt und serviert bekommt, dann nimmt man es doch ganz gerne eigentlich an. Ich muss noch eine Rückfrage stellen, und zwar hast du gerade Impressum gesagt. Und da sind ja auch viele so ein bisschen verunsichert, was muss da jetzt drinstehen? Gebe ich da meine private Handynummer an? Muss ich schreiben, wo ich wohne, wenn ich kein Büro angemeldet habe? Vielleicht kannst du einmal kurz sagen, was gehört ins Impressum und wie sieht das mit Abmahnungen so aus? Was hast du da für Erfahrungen?
Ja, das Spannende ist sozusagen, witzigerweise habe ich jetzt auch gestern mit einem Anwalt erst zusammengearbeitet, weil ich eben auch immer sagen muss, okay, wo werde ich auch weiter ein Stück professioneller und welche Sachen lasse ich mir jetzt auch mal vom Anwalt anlegen? Da ist das Impressum nicht dabei, weil das ist wirklich eigentlich nicht so kompliziert. Da kann man, also wie gesagt, ich sage immer dazu, ich bin natürlich kein Anwalt und ich darf keine rechtlichen Auskünfte geben, aber was ich eben weiß, ist, dass diese Impressumsgeneratoren im Internet, die sind wirklich gut. Also da kann man nicht viel falsch machen. Und natürlich kriege ich trotzdem auch immer die Frage, welche Adresse gebe ich da an? Weil, ne, das, so wie bei dir, lauter gut aussehende Frauen machen sich selbstständig. So, ne? Dann müssen wir natürlich damit rechnen, dass da auch, wenn man irgendwo sichtbar wird, mal jemand vor der Tür steht. Ich habe jetzt noch keinen gehabt, bei dem es passiert ist, aber man soll ja auf sich aufpassen und das ist auch wichtig. Von daher habe ich auch schon bei ganz vielen Kunden diskutiert, welche Adresse wir angeben, auch welche, ne, die kleine Kinder haben oder so. Da möchte man vielleicht auch nicht, dass da jemand vor der Tür steht.
Oder in der Öffentlichkeit steht halt, ne? Ist ja zum Beispiel bei mir auch ein Faktor, so durchs Fernsehen und bei vielen meiner Bekannten auch. Wenn die einmal im Netz ist, ist ja halt da die Adresse.
Genau, richtig.
Ne?
Und da haben wir bisher immer die Möglichkeit dann einfach gewählt, also zum Beispiel Punkt 1, man kann sich so Postfächer mieten, da wie gesagt aber auch nochmal beraten lassen, inwieweit das sozusagen dann ausreicht als rechtsgültige Adresse und sonst natürlich Freunde, Bekannte fragen, wo man das Büro, quasi das Office oder die eigene Firma anmelden darf, das habe ich tatsächlich auch öfter und was ich noch sagen wollte, Google Reviews, weil ich immer sage, das Wichtigste ist, wenn man irgendwo Feedback von den Kunden sammelt, am besten bei Google Reviews oder bei Facebook, weil natürlich ist es auch schön, wenn die selber einem eine E-Mail schreiben, kann man auch auf die Website packen, aber sind wir ehrlich, jeder, der schon mal auf einer Webseite war, man guckt sich die Sachen an und denkt, oh, wenn die da jetzt so stehen, es sieht nett aus, aber ob die das wirklich gemacht haben, wenn da allerdings steht 25 Reviews von Google, da weiß man schon, das kann man nicht so schnell faken. Ne? Da vielleicht 2 kriegt man noch gefaked, aber dann hört es auch schon auf. Ne? Also ne, das geht einfach nicht. Und die kann man ja super gut wieder verwenden. Und da ist es auch, nämlich ja geht es mittlerweile auch, dass man die Reviews auch anfordern kann, auch wenn man keine Adresse hat. Eigentlich sagt man immer, man braucht eine Adresse für Google Reviews. Das geht mittlerweile aber auch ohne eine tatsächliche Adresse anzugeben. Von daher kann man das wenigstens da bei den Reviews auch benutzen.
Okay, cool. Danke für die Antwort. Das haben sich wahrscheinlich einige gefragt unter den Zuhörerinnen. Okay, jetzt kommt ein großes Zauberwort ins Spiel und zwar das Wort Funnel. Ich weiß, dass gerade so in der Kreativbranche, wo ich unterwegs bin, wo man überhaupt keinen Sales-Background hat oder so, ist das häufig irgendwie so ein Wort, wo man so denkt, bitte was? Fummel? was hat es also für all diejenigen, die das überhaupt noch keine Touchpoints damit hatten, was ist das überhaupt und braucht man das? Braucht das jeder?
Genau, also starten wir mal ganz vorne, um das einfach zu erklären. Man muss sich das wirklich so ein bisschen vorstellen wie so eine Eistüte. Oben passt ganz viel rein und nach unten hin wird es immer weniger. Und das ist auch letztlich das, was man in jedem Business machen kann, dass man sich überlegt, wie finden mich die Leute? Und natürlich sind da wahrscheinlich ganz viele Leute auch dabei, die sich vielleicht nicht unbedingt für mich interessieren, aber erstmal die Aufmerksamkeit zu bekommen und ganz viele Leute zu sammeln, das ist das, was man oben macht in der Eistüte, logisch, ne, die Eiskugel. Und dann kommt man runter zu dem, wo es weniger wird. Da sind dann schon mehr die Leute, die sich für das Produkt interessieren. Die haben vielleicht auch schon mal ein kleines Produkt gekauft. Deswegen sagt man da ganz oft, da startet man mit so einem günstigen Produkt, vielleicht einem Workshop oder irgendwie einer 1-in-1-Beratung, wo man sagt, okay, da habe ich die Person schon mal kennengelernt. Und dann gibt es natürlich in dieser Eistüte auch die Leute, Das sind nicht mehr viele, die da über sind. Ne? Wir wissen bei der Eistüte, das Eis ist schon fast alle. Also es sind wenige Leute, die das interessiert und wenige, die auch mehr Geld ausgeben wollen. Aber das sind natürlich die Kunden, die wir im Endeffekt alle haben wollen. Nämlich die, die auch sagen, mega geil, die Anja macht alles, was ich brauche. Die, da kaufe ich jetzt ein großes Paket, weil dann brauche ich hinterher mich um nichts kümmern. Ne? Und dieser Funnel, also diese Eistüte, die kann man tatsächlich in jedem Business sich ausdenken und sollte man, wenn auch nicht in der ersten Woche der Businessgründung, aber die sollte man langfristig immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, weil was ich merke, was sonst passiert, man generiert so einen Workshop oder denkt, ach, ich lege hier einen Online-Kurs an, super cool, und dann kauft den keiner. Weil, was ist passiert? Man ist irgendwo in der Mitte von dieser Eishüte eingestiegen. Man hat gar nicht so viele Leute, die man jetzt damit angesprochen hat. Man hat vielleicht auch keine Werbung dafür gemacht. Man hat nicht irgendwo darüber geredet oder hat wirklich nur dieses eine Produkt. Und da sagen die Leute aber, ja, ich kenne die Anja gar nicht. Ich habe die noch nie gesehen. Ich weiß nicht, ob die was kann. Und die Leute wirklich weiter vorne abzuholen. Und das merke ich auch immer bei allen Sachen, die ich selber kaufe. Kann man sich ja immer in die eigene Nase fassen. Ich gucke mir auch vorher ganz genau an, was macht die Person da so. Bei dem teuersten Coaching, was ich jemals gebucht habe, habe ich ein Dreivierteljahr mir alles angeguckt. Alle Podcast-Folgen, alle Facebook-Lives, alles, was es irgendwie von der Person gab, bevor ich dieses Coaching gebucht habe. Weil ich genau dieses Gefühl haben wollte für, wer macht das eigentlich? Und das macht man eben bei der Eistüte. Man informiert auch vor allem auf den kostenlosen Kanälen die Leute, man zeigt seine Expertise, man ist immer da, regelmäßig und ist, ne, das merke ich jetzt auch in meinem Business nach einem Jahr, die Leute kommen ja von alleine, weil die sehen, die macht das nicht nur 2 Tage, die macht nicht einmal einen Post und ist dann wieder weg. Diese Regelmäßigkeit, das ist wirklich mittlerweile, würde ich sagen, fast das Erfolgskriterium, weil die Leute dann Vertrauen fassen. Die sehen dich öfter, du ploppst hier mal irgendwo auf, dann folgen die dir, dann hören sie nochmal eine Podcast-Folge und dann gewinnen die Vertrauen und dann kaufen sie auch. Und das passiert eben nur, wenn man die Eistüte groß aufmacht und dann rutschen die auch irgendwann runter und kaufen Produkte.
Das heißt auch, dieser ganze Aufbau eines Funnels ist nicht eine reine Online-Sache, sondern das passiert auf verschiedensten Kanälen, ist im Prinzip einfach gesagt jetzt erstmal deine Präsenz überall, natürlich dann verbunden mit deiner Personal Brand und dem ganzen Kladderadatsch, der halt dazugehört, der sich dann irgendwann auf Verkäufe einzelner Produkte zuspitzt.
Ja, so, man kann das natürlich runterbrechen und kann sagen, wir legen jetzt nur ein E-Mail-Marketing-Funnel an. Und dann würde man natürlich klassischerweise starten und sagen, die Leute, die sich bei mir für Newsletter kostenlos anmelden, die kriegen einen Freebie, weil sie so toll sind und sich angemeldet haben. Und dann rutschen die ja quasi eine Stufe weiter. Und dann könntest du sowas machen wie, einen Monat später bekommen sie eine E-Mail, wo du denen erzählst, jetzt gibt's einen ganz coolen neuen Workshop. Ja, und dann würdest du sie mit den E-Mails in dem Funnel immer ein Stück weiterbringen. Aber ich sag immer, ne, ich bin ja keine Marketing-Experte, aber ich sage immer, das ist zu kurz gedacht, wenn man nur in E-Mail-Marketing-Funneln denkt, sondern was ich mit allen meinen Kunden, ich habe ja auch ganz viele Kunden, die sagen, du Anja, keine Ahnung, wir müssen nochmal anfangen, wir müssen gucken, wo sind meine Kunden und dann muss ich gucken, wo wir die finden, wo wie ich die anspreche. Und dann sage ich immer, okay, dann nehmen wir auch den Funnel, denn wir gucken uns mehrere Quellen quasi an. Und dann gucken wir uns an, wie sprechen wir unterschiedliche Quellen an. Vielleicht brauchen die auch mal eine unterschiedliche Ansprache, ne? Stichwort LinkedIn. Da sollte ich vielleicht nicht, also es gibt auch Leute, die ihre lustigen Reels-Videos bei LinkedIn posten. Das passiert aber nicht oder passt nicht bei jedem. Ne? Das würde ich jetzt nicht jedem empfehlen. Ja. Und dementsprechend würde ich immer sagen, überleg dir, wo sind deine Kunden, sprich die an und überlege, welche Produkte sind für die relevant und überlege dann, wie du die danach weiter ansprichst, wenn du die schon mal irgendwo hattest.
Ja, und sie nicht wieder verlierst dann. Ja. Also wer da Bedarf hat, kann sich ja dann im Nachhinein nochmal an dich wenden. Da ist er besser aufgehoben als bei mir bei dem Thema. Was für Tools würdest du denn insgesamt empfehlen, wenn man das vielleicht auf eigene Faust schon mal anpacken möchte, sei es jetzt für Newsletter oder allgemein, um eine Website aufzubauen, für alles Mögliche, womit du so arbeitest? Was sind deine Favorites?
Ja, gerne. Ja, ich habe tatsächlich mich relativ viel mit den Tools beschäftigt, weil ich eben auch gemerkt habe, Natürlich kann das eine Tool mal mehr als das andere, aber es geht ja letztlich immer darum, also ich versuche zumindest immer am Anfang, die Tools zu nehmen, die halt kostenlos sind, weil ich sage, man braucht ja mittlerweile wirklich für etliche Sachen Tools, und wenn man jetzt für jedes Tool Geld zahlt, das ist für den Anfang Quatsch. Also da bin ich sehr pragmatisch unterwegs und sage, okay, was ist das wirklich günstige erste Tool? Und zum Beispiel beim Thema Newsletter ist das Tool Sendinblue. Können wir, wenn du willst, auch gerne verlinken. Das ist insofern ein richtig gutes Tool, weil das ist super, um damit Newsletter-Anmeldung einzusammeln, auch datenschutzrechtlich. Das ist ein quasi deutscher Anbieter, der ist komplett datenschutzsicher. Das ist ja auch immer ganz vielen wichtig und ist mir natürlich auch wichtig, logisch. Und das Wichtigste ist, das Tool ist kostenlos und man kann damit sogar auch ein Freebie verschicken. Ne? Also man kann das Freebie dann einbinden und kann, nachdem jemand gesagt hat, ich melde mich an, bestätigt die Bestätigungs-E-Mail, ne, Double Opt-in, dann schickt man danach noch eine E-Mail mit dem Freebie raus, das ist auch inklusive. Und selbst wenn man dann noch sagt, das ist schön, dass ich jetzt hier so Newsletter-Anmeldung sammle, ich möchte aber auch eine Warteliste für meinen neuen Kurs haben, dann kann ich das auch noch machen, weil zum Beispiel andere Tools wie Mailchimp oder so, die können das in der kostenlosen Version nicht. Die bilden dann quasi nur einmal das Ganze ab, und sobald man was Zweites wie eine Warteliste anlegen möchte, kostet das Geld, und dann sage ich, nehmt doch lieber das andere Tool.
Ja, ist ja gut zu wissen. Da ist ja auch nervig, wenn man mit einer Sache loslegt und dann eigentlich ja sich in das Programm verliebt und dann merkt, dass es halt doch was kostet, und dann gibt man eigentlich auch nicht wieder auf. Also gut, vom Verkaufsding her ist es ja dann erfolgreich, das ist ja auch das Ziel, aber es ist doch besser, dann erstmal kostenlos zu starten, natürlich.
Genau. Dann zum Thema Webseite. Das ist natürlich eine sehr philosophische Frage, und generell steige ich da auch ganz oft ein mit, was möchte man denn langfristig machen? Also wenn man sich eine Webseite holt oder die selber baut oder selber bauen lässt, dann muss man sich wirklich genau vorüberlegen, was möchte ich damit langfristig machen? Möchte ich auch nochmal einen Online-Shop anbieten? Möchte ich einen Mitgliederbereich auf meiner Webseite haben? Möchte ich auch, dass man zum Beispiel Veranstaltungstermine dort buchen kann auf der Webseite? Sowas bitte am besten vorher überlegen, weil dann kann man richtig gut das System aussuchen. Und ich empfehle tatsächlich immer das Wix-Webseitensystem. Das ist tatsächlich nicht kostenlos, aber es gibt auch quasi kein kostenloses Webseitentool. Selbst wenn alle immer sagen, WordPress ist ja kostenlos. Ja, ist es. Aber man braucht trotzdem noch das Hosting. Ist nicht kostenlos, kostet mindestens 5-6 Euro pro Monat. Und man braucht natürlich ein E-Mail-System, also wo die E-Mails gespeichert werden. Und bei WordPress, mein Lieblingsthema immer, ganz viele Design-Templates, die man dann so schick findet, die kosten auch nochmal Geld. Plus, dass da manchmal auch die Plugins, wenn man noch was zusätzlich braucht, kostet auch oft Geld. Also die Leute, die immer sagen, ja, WordPress, alles kostenlos, da sage ich immer, ich habe das ja ganz oft jetzt bei Kunden schon, da haben wir es gegengerechnet, und es ist ganz oft, dass es fast genau das gleiche kostet wie bei Wix, und was ich immer empfehle, und das Wix-Webseitensystem hat aber noch so viele Sachen, da baue ich dir in 1-2 Tagen noch einen Online-Shop drauf, weil das ist schon alles angelegt und das ist sehr, sehr einfach, und es ist auch so, dass ich sage, meine Kunden können das hinterher auch selber bearbeiten, die können da auch Fotos austauschen, die können Blogartikel einstellen. Und bei WordPress eigentlich immer, wenn Kunden ankommen, die sagen, ich kann nichts bearbeiten, dann weiß ich immer schon, es ist ein WordPress-System.
Immer. Ja, das ist sehr häufig das Problem. Oder wenn es halt komplett neu programmiert ist, ohne so ein Hilfsprogramm, sag ich mal. Ja, also ich nutze Jimdo. Da bin ich irgendwann raufgezogen mit 16 oder so. Und da bist du auch geblieben. Das finde ich tatsächlich, also für meine Zwecke bisher auch ganz praktisch. Aber ich habe auch schon Leute gehabt, die dann, du sagst ja gerade, das ist so eine philosophische Frage, die dann gesagt haben, du hast ja nicht mal eine richtige Website, die ist ja nur mit Jimdo gebaut.
Das ist Quatsch.
Ja, vielleicht war sie zu dem Zeitpunkt noch zu leer oder so, aber generell würdest du auch sagen, dass gegen solche Tools nichts spricht. Also
gar nichts. Also die Leute, die sagen, das ist keine richtige Webseite, die haben keine Ahnung. Das sind die, die dir wahrscheinlich bei einer Agentur 5.000 Euro bezahlt haben. Das muss nicht sein. Und ich meine, sind wir ehrlich, für das, was wir alles brauchen als Webseite, So, warum sollte man sich das denn so kompliziert machen? Man will das doch nachher auch selber bearbeiten können und nicht für jede Kleinigkeit irgendwen holen, weil ne, Leute wie ich, die sind ja auch einfach teuer. Und ich würde auch nicht für jede kleine Änderung an meiner Webseite jemanden holen wollen. Das finde ich einfach, das kann ich von meiner, ne, sehe mich auch als Beraterin, ich kann das als Beraterin gar nicht vertreten, dass ich Leuten sage, ja, kauf mal das, weil ich dann genau weiß, die können das nie selber bearbeiten. Das ist, da so arbeite ich einfach nicht und dann verdiene ich lieber weniger, aber ich weiß, die Leute können das selber bearbeiten. Das macht sonst einfach keinen Sinn. Und selbst bei Jimdo gibt es auch ganz viele Unterschiede. Ne? Also da gibt es unterschiedliche Baukästen quasi und in manchen würde ich auch sagen, nimm lieber nicht Jimdo, weil du kannst fast nichts bearbeiten. Man kann Buttonfarben nicht bearbeiten, aber nur in der ganz einfachsten Version, in der ein bisschen normaleren Jimdo-Version kann man auch fast alles selber bearbeiten.
Es lohnt sich ja auch einfach da einen Schein mehr rein zu investieren. Also ja, ich glaube, an der Website sollte man dann nicht sparen oder zumindest nicht zu sehr. Meine letzte Frage an dich. Was sind denn aus deinem ein Jahr Selbstständigkeit, aber auch aus deiner bisherigen Karriere insgesamt, deine wichtigsten Business-Tipps an alle FreelancerInnen, die hier zuhören?
Ja, das Wichtigste habe ich, glaube ich, vorhin schon gesagt, dieses Dranbleiben und Regelmäßigkeit. Weil ich merke das, jeder hat mal so einen Tag, da denkt man, warum habe ich das gemacht? Das war doch alles viel einfacher und ich musste mich um nichts groß kümmern und ich musste kein Online-Marketing machen und dies, das. Und dann denke ich aber ganz oft, ja, das ist vielleicht mal ein Tag, wo es irgendwie irgendwas einen nervt, aber dann ist es wieder diese Freiheit, dass man selbstständig arbeiten kann, sich die Zeit besser einteilen kann. Das hat so viele Vorteile und dann aber wirklich auch zu sagen, ich bin regelmäßig da. Man muss nicht auf allen Plattformen sein, das haben wir alle gelernt, aber man muss wissen, wo sind deine Zielkunden. Das heißt, guck dir mal so an, wer hat denn im letzten halben Jahr oder im letzten Jahr, wenn du schon ein bisschen länger selbstständig bist, dich gebucht? Dann guck dir an, wo sind denn die Leute hergekommen? Und dann weißt du schon, bei mir zum Beispiel ist es super spannend, im letzten Vierteljahr sind fast alle Kunden über LinkedIn gekommen. Und trotzdem war die ganze Zeit mein super Fokus auf Instagram. Ist es auch weiter noch so ein bisschen, weil es mir einfach schon Spaß macht. Ne? Und die Leute finden einen gerade auch. Aber tatsächlich, die Hauptkunden kommen nachher über LinkedIn und dann sollte es auch die Strategie sein, da vor Ort zu sein. Und ich habe ganz viele Kunden, die sagen, boah, Anja, ich war da jetzt, ich habe da 2 Wochen jede Woche was jeden Tag was gepostet. Und dann sage ich, das reicht nicht. Es reicht einfach nicht.
2 Wochen ist noch kein Dranbleiben.
Nee, genau. Es ist halt, ich verstehe das schon, dass das für die Person, es fühlte sich anstrengend an und sie war immer da und sie hat gegeben, was sie konnte. Aber dann strukturier es lieber und mach nicht jeden Tag was, aber mach 2-3 Mal die Woche immer am gleichen Tag was. So wie ich habe mir diese Struktur in meinem Kopf gesetzt. Dienstag kommt der Podcast, Donnerstag kommt der Newsletter und Freitag gibt es nochmal so einen Techniktipp zum Wochenende. Das ist vom Content her super vorzubereiten. Ich habe meinen kleinen Monatsplan mit meiner Community Managerin, setzen wir uns dann alle 2 Wochen hin und überlegen, was macht sie, was mache ich, wo muss ich noch was vorbereiten. Wir stellen die Posts ein, ich lasse die Posts meist auch automatisch posten und füge nur manchmal noch manuell irgendwelche Links hinzu, wenn es nicht anders ging. Aber das kann man sich gut strukturieren und dann fühlt man sich auch nicht so ausgelaugt und dieser Druck, den man hat, wenn man sagt, ich habe heute noch nichts gepostet, das fällt dann einfach weg und damit macht man sich sonst auch fertig, weil man hat ja in der Regel was mit den Kunden zu tun und hat gar nicht so viel Zeit noch nebenbei und da muss man sich gut strukturieren und wie gesagt, aber für mich das Thema dranbleiben ist das A und O und alle hassen das immer, aber das, was ja wirklich die meisten immer sagen, das ist so ein wirklich eher ein Marathon und kein Sprint und ich habe auch, als ich angefangen habe, haben alle mal gesagt, das dauert mindestens ein halbes Jahr, ehe die Leute dich finden und ich immer so, Alter, ein halbes Jahr, das ist ja voll lang, niemals dauert das so lange. Doch, es hat ein halbes Jahr gedauert. Das muss man einfach wissen, das muss man sich auch einplanen. Ich hatte zum Glück das vom Budget eingeplant und ich hatte vorher schon Kunden aus meinem Netzwerk, aber sozusagen außerhalb meines Netzwerks hat es wirklich ein halbes Jahr gedauert, ehe da auch mal Kunden um die Ecke kamen. Ansonsten vorher nur ein Netzwerk.
Ja, ach krass. Okay, also das war jetzt nochmal der Kick in den Hintern auf der Audiospur. Wenn man gerade faul ist vielleicht in seiner Online-Präsenz, dann vielleicht mal eine Stunde oder einen halben Tag sogar in einen Redaktionsplan investieren. Und es ist halt so viel einfacher, wenn man es vorgeplant hat. Man ist auch viel entspannter, wenn man weiß, okay, meine Postings für diese Woche sind schon mal irgendwie eingetütet. Ja, sehr gut. Okay, Anja, hast du das Gefühl, dass noch irgendwas ungesagt ist, was du unbedingt noch loswerden möchtest?
Ja, ich habe das Gefühl, ich habe eh schon so viel geredet, aber ihr kennt das bestimmt, wenn ihr in so in eurem Thema drin seid. Ich könnte jetzt wahrscheinlich auch noch 2 Stunden erzählen, aber ich glaube, das Wichtigste haben wir angesprochen und vielen Dank für die richtig guten Fragen. Richtig cool.
Ich danke dir für deine Zeit. Anja habe ich natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Das heißt, wenn du jetzt noch Fragen hast zu deiner Website oder Anja am liebsten direkt buchen möchtest fürs nächste Jahr, weil du so viele Baustellen hast, dann klick mal rüber, schau dir ihre Arbeit an. Ja, mir war es eine Freude. Bis zum nächsten Mal.
Auch vielen Dank.